Claudia, Bock auf eine Clear Pass?
Ja, immer irgendeine Spezialscheiße. Es kann nichts normal sein. Es muss alles immer extra sein und immer kompliziert und immer anders.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen, Folge 56 vom Wartungsfenster vom 27. März 2024. Mit mir dabei Miss Clear Pass höchstpersönlich.
Die Claudia. Hey.
Und ich bin der Patrick. Glück auf. Hallo. Ja, eine Woche ist um, wir sind schon wieder da. Das mag jetzt, also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt hier jede Woche aufnehmen werden. Ich glaube, das würde unseren, das würde unseren persönlichen Terminkalender total zum Absturz bringen. Aber wir hatten ja bei der letzten eine Woche Verzug und wir wollten jetzt nicht irgendwie einen neuen Aufnahmerhythmus bauen. Also haben wir uns gedacht, ach guck mal hier, sind wir nach einer Woche direkt schon wieder da.
Ja, genau. Außerdem hättest du dann so viele Notizen anpassen müssen, die Vorlagen.
Genau, die ganzen Templates für die Sendungsnotizen, die ich schon auf die nächsten 35 Jahre hin vorbereitet habe, mühsam das Datum jeweils rausgepopelt habe. Nein, ganz so schlimm wäre es nicht gewesen, aber wir dachten uns, wir machen lieber zwei Folgen hintereinander und dann ist auch alles schick. Das zeigt natürlich auch mal wieder, dass wir total schlecht vorbereitet sind auf so Sachen wie Krankheit, Urlaub, weil ne, ich bin jetzt im Büro, aber ich habe eigentlich Urlaub, ja.
Tja, Geschäftsführer haben halt nie Urlaub, oder?
Oh, das ist total spannend, weil tatsächlich fülle ich ja keine Urlaubsanträge mehr aus. Ich gebe ja nur noch Urlaubsinformationen ab. Das ist ja auch insoweit, als Geschäftsführer bist du ja eine Institution, du bist ja quasi dann der Gesellschaft verpflichtet, weswegen da diverse Sachen sowieso für mich nicht mehr zählen. Das ist, ich sage dir, Fluch und Segen. Ja, das Geschäftsführer sein ist nicht immer nur Pommes und Ficken, sage ich dir. Habe ich jetzt aber auch total spannend, kann ich auch jedem empfehlen. Ich habe gerade abgeschlossen, ich hatte so eine fünfstaffelige Führungskräfte-Video-Fortbildung geguckt.
Er hat Stromberg geguckt.
Erwischt. Total hart. Also ich habe mir jetzt tatsächlich abends in den letzten Wochen oder Tage und Wochen echt abends mit meiner Frau alle fünf Staffeln von Stromberg reingeflext. Das, also klar, so ein paar Takeouts aus Stromberg, die kennt man halt, ne? Büro ist Krieg und so weiter. Und wenn du das aber jetzt, also Stromberg ist ja, ich glaube, die erste Staffel war 2004, glaube ich, und die letzte war, glaube ich, schon 2014 oder so. Also das erstreckt sich über einen relativ langen Zeitraum. Und was total spannend ist, wenn du das jetzt guckst, also auch so mit dem Blick aus der heutigen Zeit, ne, das ist so unfassbar krass aus der Zeit gefallen, ja. Angefangen von im Büro quarzen, Röhrenmonitore, ja, ja, Handys, Mobiltelefone, so im eigentlichen Sinne. Und halt auch, ich meine, natürlich ist das alles massiv überzeichnet, ja.
Hoffentlich. Ich habe nirgendwo den Hinweis gesehen, dass es auf wahren Tatsachen beruht, von daher.
Nee, ich glaube, es ist ja so ein The Office-Abklatsch. Ja, ich glaube, ja, das war die eigentliche Vorlage dafür. Aber das ist einfach so krass aus der Zeit gefallen. Also ich meine natürlich auch mit einigen Sachen, die da so gesagt werden, hättest du auf jeden Fall direkt einen Termin bei HR oder so. Aber das ist schon ganz lustig zu gucken. Ne? Ich meine so.
Es ist halt Comedy, ne? Es ist halt keine Führungskräftefortbildung.
Also, ich meine, das ist schon also krass, krass überzeichnet. Aber wenn man mal Bock hat, also ich meine, das ist so eine Art Humor, die muss man auch mögen.
Ja. Nein, ich habe das auch mal geguckt. So ist nicht. Ich also, das gut. So. Ich bin fast geneigt, dass ich mir das auch noch mal reinziehe.
Ja, also keine Sorge, ich habe da jetzt nicht jeden Abend mit meinem Notizblock gesessen und mir überlegt.
Ach,
ne?
Nicht?
Nein. Wobei, ich habe auf meinem Notizbuch habe ich ein paar schöne neue Sticker, denn wir haben Post bekommen.
Ja, vielen, vielen Dank.
Wir haben Post bekommen von den Kollegen vom Technik-Techie-Podcast. Und der liebe Marius hat uns da, also nicht mein Sohn, sondern einer der Hosts, hat uns da ein paar Sticker in den Umschlag gesteckt. Und ja, wir werden, ich glaube, morgen geht das Päckchen dann auf die Reise. Wir haben da auch mal ein paar Sachen für euch zusammengestellt. Und ganz herzlichen Dank dafür. Wer sich auch für Sticker von uns interessiert oder auch, wir haben ja so ein paar, das hast du ja oder dein Mann hat das ja gesponsert, dieser Schlüsselanhänger und so. Guckt mal unten in die Shownotes oder oben in die Shownotes, da steht eine Adresse, da schickt er mal einen frankierten oder einen euch adressierten Rückumschlag hin und dann machen wir den auch gerne voll. Ja, dann hatte ich ja, neben den Stickern habe ich dir ja dann heute auch noch ein kleines nachträgliches Geburtstagsgeschenk gemacht.
Ja.
Einen schönen Blue-Team-Patch.
Perfekt, gehört auf den Rucksack, genau.
Ja, ich habe meinen ja schon drauf. Ich war mir nicht ganz sicher, der ein oder andere hat das dann vielleicht auf den üblichen Kanälen Twitter, Mastodon, Blue Sky dann auch schon gesehen.
Ich hatte ihn zuerst bei dir gesehen auf X.
Twitter. Twitter. Wir bleiben bei Twitter.
Danke. Genau, ich hatte es gesehen auf Twitter und dachte, oh, ich bin ein bisschen neidisch. Schön, hast du mir heute einen mitgebracht.
Wir verlinken auch den Shop, cyberpatch.shop. Der hat auch noch ein paar andere schöne Sachen in der Mache, kann ich absolut empfehlen. Ist auch von der Qualität her echt, echt nice. Und ich habe auf Mastodon gesehen, dass da auch in Bälde ein paar neue Patches kommen. Also wer seine Garderobe ein bisschen verschönern will, der wird dort sicher fündig.
Dir fällt keine Überleitung ein.
Mir fällt jetzt gerade überhaupt gar keine Überleitung ein. Jetzt hatten wir natürlich auch, ne?
Der Hälfte ist eigentlich nur so ein Patch, ne? Für, ne, auf den Rucksack zum Aufnähen und sowas.
Zum Aufnähen? Also
Patch, das Wort Patch. Ach Gott, so, ja, Patch, der wäre sehr flach gewesen.
Nein,
ja, ich weiß, der wäre flach gewesen. Aber hättest
das haben wir jetzt also, total verpasst.
Das haben wir jetzt total verpasst. Ich meine, es wäre jetzt nicht unter unserem Niveau gewesen, von Patches für Kleidungsstücke auf Patches für Exchange-Server überzuleiten.
Aber. Wobei dieser Patch ist ja schön anzusehen und bei dem anderen geht es hier eher darum, Löcher zu flicken. Wobei ich glaube, wenn wir da so, also wenn ich da so die ein oder andere Umgebung sehe, mein lieber Herr Gesangsverein, also das ist schon keine Buchse mehr, das ist keine Hose mehr, das ist einfach nur ein Fetzen Stoff in diesem Sinne. aber ja, hast es ausgegraben und meine lieben Freunde.
Ich habe mich tatsächlich erinnert. Manchmal, ich hatte vor ein paar Monaten gelesen und wir hatten das Thema auch hier im Podcast und jetzt ist mir doch nochmal zu Bewusstsein gekommen. Im April ist es soweit.
Ja, eigentlich schon im März.
Eigentlich schon im März?
Ja, ich glaube im März. So? Also vielleicht geben wir mal ein bisschen Kontext.
Genau, vielleicht geben wir Kontext.
Worum geht es denn eigentlich?
Genau, Exchange Server. Microsoft hat sich im letzten Jahr überlebt, war letztes Jahr, ne?
Letztes Jahr.
Im März meine ich. Dass es jetzt eine Timeline geben wird, ab wann Mails von ungepatchten und außer Support sich befindenden Exchange Server Versionen nicht mehr von Exchange Online über einen Hybrid Connector angenommen werden. Und hatten dann erstmal losgelegt, ganz locker mit Exchange 2007. Ja.
Was ja auch nicht erst seit gestern auf dem Support ist.
Genau, genau. Und ja, wir sind jetzt angelangt bei Exchange 2016 und 2019.
Und der geneigte Hörer wird jetzt ein bisschen hellhörig, wenn sie denkt, ja Moment, das Zeug ist doch noch aktuell.
Ja, ja.
Ja, ja. Ist es. Jetzt geht es aber dabei gar nicht darum, also man muss zum einen festhalten, es geht nur um E-Mails, die über einen Inbound-Connector von einem On-Premise-Exchange nach Exchange Online eingeliefert werden. Mhm. Es geht jetzt nicht
Habe ich darum, mit Hybrid-Connector abgekürzt.
Genau, richtig. Ne? Ja. Aber es geht jetzt nicht um Mails, die halt von einem Exchange kommen und ganz normal über die üblichen Exchange Online Protection Records eingeliefert werden. Und ja, es geht natürlich jetzt nicht nur um das Major Release von Exchange, sondern auch um das Ganze, was sich da noch in einer Bildnummer so versteckt, nämlich zum Beispiel das kumulative Update oder eben auch das Sicherheitsupdate.
Updates, genau. Die ja doch häufiger mal vorkommen, nicht, in den letzten Jahren. Also
genau,
ne, und es wird nicht direkt blockiert. No, klar, also es gibt ja immer einen Monat lang gilt jetzt einfach nur eine Throttling Policy, das heißt, da könnt ihr keinen Spam mehr versenden darüber.
Nicht so schnell zumindest.
Genau. Also zuerst wird eine Throttling Policy greifen und ab Mai, soweit ich es gelesen habe, ab Mai werden diese Mails dann auch blockiert, wenn denn euer, ja, ich habe es so verstanden, dass es der letzte Mail-Server, also der, der den Connector verwendet,
ja, genau. Ja, das war tatsächlich in dem Artikel ein bisschen unklar, ob es jetzt überhaupt irgendeinen Exchange-Server betraf in der Organisation oder der den Exchange-Connector oder den Hybrid-Connector hat. Jetzt muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal überlegen, wie kriegt Microsoft denn überhaupt diese Information mit, dass ihr einen nicht mehr supporteten oder ungepatchten Exchange habt?
Ja, das sieht man überraschend einfach, nicht?
Das sieht man nämlich im Header. Da gibt es ja im Header immer diesen schönen Abschnitt, ne? Der Mail-Server bla hat die Mail von Mail-Server blub enthalten und da steht bei Exchange-Server tatsächlich eine Bildnummer drin. Das heißt, natürlich habe ich mir schon den Spaß gemacht, so bei ein paar E-Mails, von denen ich weiß, dass sie über Exchange-Hybrid-Konnektoren laufen, weil die Kunden zum Beispiel einen Centralized Mail-Transport haben. Natürlich habe ich in die Header reingeguckt und natürlich habe ich auch direkt wieder Kisten gefunden, wo ich mir denke, oh, meine lieben Freunde, das sieht richtig, richtig mies aus ab April. Jetzt muss man natürlich mal gucken, inwieweit sie das wirklich durchziehen. Also
ich glaube ja schon, weil sie haben es doch schon durchgezogen.
Und da müsst ihr nämlich mal in euren Exchange Online Admin, in das Exchange Admin Center mal reingucken, denn unter Reports Mailflow findet ihr einen Out-of-Date Connecting On-Premise Exchange Service Report. Gesundheit. Und da findet ihr dann auch tatsächlich Angaben drin, wie viele Mails geblockt, gethrottelt wurden, was für Maschinen bei euch in der Org rumfliegen, die einen veralteten Patchstand haben. Und ich kann wirklich nur an jede Firma appellieren, die Exchange Server betreibt. Leute, macht das, ne? Haltet eure Kisten aktuell. CUs, ja, ist immer ein bisschen Pain. Aber gerade die Security Updates, Alter, die kommen über Vesos und Windows Update. Das ist wirklich.
Das haben sie schon so extrem vereinfacht.
Ne? Das ist wirklich halt effortless, da einfach zu sagen, ich halte ihn aktuell.
Genau. Kommt über Windows ab. Das haben sie ja schon einfacher gemacht. Ne? Das war ja früher immer mal wieder, wenn ich denke, wie viele, ich sag mal irgendwo in Foren oder auf Reddit, dann Leute damals immer gesagt haben, nach der Installation des Security-Updates kamen meine Exchange-Dienste nicht mehr hoch und du wusstest halt genau, du hast es nicht als Admin ausgeführt. Ne?
Genau, das war ja das. Du musstest dann eine Elevated CMD ausführen
Das ist so umständlich. Und jetzt kommst du über Windows-Updates. Ich meine, was willst du mehr?
Was man halt mal gucken muss, ist, inwieweit das oder welche Version sie berücksichtigen. Also ich glaube, es gibt ja so einen Zeitraum von 30 Tagen, wo veraltete Exchange-Server dann nur reported werden. Aber ich glaube, du musst die Kisten relativ aktuell halten. Also aktuelles CU und auch immer gucken, aktuelles Security-Update. Sobald du da ins Hintertreffen gerätst.
Ich könnte mir nur vorstellen, inhaltlich wäre das auch korrekt so, ist je nachdem, wie groß die Sicherheitslücken sind, die mit den Sicherheitsupdates gefixt werden. Ja. Also wenn die da eine 9,9 Lücke haben, dann wäre es eigentlich nicht verantwortlich, da noch irgendwie 30 Tage zu warten, bis die erste Maßnahme ergriffen wird. Ne?
Was ja lustig ist, ist ja, was Microsoft damit ja bezweckt, ist ja nicht, dass sie irgendwie Spam eindämmen, sondern sie benutzen dieses Mittel der verzögerten oder geblockten oder dieses verzögerten oder geblockten Mail-Empfangs ja schlicht dafür, um Admins ja wirklich dazu zu zwingen, ihre Kisten zu patchen.
Ja, aber auch mit Recht. Ich meine, guck dir doch an, wo steht denn bei den Produkten mit großen kritischen Sicherheitslücken und wirklich gefährlichen Sicherheitslücken, wo steht Exchange da? Ist irgendwo in den Top 10 halt, ne?
Ständig.
Und ne, Microsoft sagt das seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ne? Ja, also nicht nur wir zählen da ja nicht, ne? Aber es steht auch in dem Artikel drin, ne? We've said it many times that it is critical for customers to protect their Exchange Servers. Ne? Also mit anderen Worten, wer nicht hören will,
der muss fühlen.
Der muss halt fühlen.
Was ich da auch noch spannend finde, ist, natürlich ist da immer Exchange im Fokus. Ein anderes, relativ weit verbreitetes Produkt, was ja auch dieses Konzept der kumulativen Updates und der Security-Patches ist ja zum Beispiel der SQL-Server.
Wer patcht denn eigentlich so seine SQL-Server?
Finde ich total spannend, weil ich kam letztens drauf, weil ich hatte mal wieder eine Diskussion bei einem Kunden, wo ein Softwareanbieter sagte, nein, auf gar keinen Fall patcht ihr diesen SQL-Server. Weil, ne, ihr macht bitte nur von uns freigegebene Updates da drauf und alles andere lasst ihr sein. Fun Fact, der gleiche Anbieter hat als Managed Service, dass er diese Software auf Azure Managed SQL Instanzen hostet.
Auf Azure Managed SQL?
Und dann dachte ich mir auch so, Moment mal, bei denen kriegst du doch gar nicht mit, ob die gepatcht werden oder nicht.
Das ist interessant.
Also, ne, auf der einen Seite, wenn der Kunde on-premise sagt, hier, ich habe hier einen SQL Server, dann wird gesagt, ne, auf gar keinen Fall patchen. Und wenn der Anbieter es dann selber, sag ich mal, betreibt und das Ganze dann auf Managed SQL Server Instanzen läuft, dann ist das auf einmal kein Thema mehr. Und das finde ich dann schon fishy.
Ich war auch letztens bei einem Kunden, wir haben ja sehr, sehr wenig bis gar nicht irgendwie mit SharePoint groß zu tun, aber jetzt kürzlich beim Kunden tatsächlich einen neuen SharePoint aufgesetzt. Und auch da sagte der Dienstleister, der das Produkt da drauf gesetzt hat, auf gar keinen Fall können Sie das patchen. Also auch SharePoint Server ist ein Produkt, das offensichtlich, wenn es nach den Softwareherstellern geht, das nicht gepatcht wird.
Finde ich total übel, weil, ne, da liegen ja durchaus auch Informationen und Daten drin. Das Ding ist häufig nach außen exposed.
Ja, zumal der Dienstleister hatte dann auch noch, ich weiß nicht, ob ich das im Aufreger der Woche erwähnt habe.
Ja.
Habe ich das? Okay.
Hast du?
Nein, der hatte ein RTM installiert und nicht mal vor Inbetriebnahme der Software, vor Freigabe, vor Übergang in Prod hat der nicht ein Security-Update installiert. Der hat ein RTM draufgehauen und da waren teilweise 9,8er Sicherheitslücken drin.
Ja, gut, RTM heißt ja, das Ding hat ja dann gar kein CU gesehen und auch kein Security-Update.
Nichts.
Also.
Weiß ich nicht. Also,
das ist ja haftungstechnisch schon ein bisschen kacke. Also. Aber ich glaube, da hat der...
Oh, gut, dass wir darüber reden. Ich muss mal checken, ob die inzwischen gepatcht haben.
Wahrscheinlich nicht.
Da muss ich mir gleich mal eine To-Do aufnehmen. Red du schon mal weiter.
Ich red schon mal weiter. Ja, wobei das nächste Thema, was haben wir die letzte Woche so gemacht? Ja, so ein bisschen, ich hätte jetzt fast gesagt, Business as usual. Aber auch wir haben immer mal wieder Sachen, die wir nicht allzu häufig machen. Unter anderem
oder auch das erste Mal machen, also so ist ja nicht, ne? Wir lernen ja jede Woche dazu.
Ja, das ist das, was ich den Azubis immer sage, in diesem Job lernst du nicht aus. Jetzt waren wir, ich sag mal, sind wir dazu genötigt worden schon quasi, also wir hatten es immer vorgenommen, aber
Microsoft hat uns gezwungen.
Es stand auf unserem, oder es lag auf unserem Pile of Shame relativ weit unten, weil wir sagten, ja, das machen wir dann später mal schön, also ne, so wie wir halt da schon mal unterwegs sind. Zertifikatsaustausch bei einem Prism Element beziehungsweise Prism Central. Das hast du ja maßgeblich gemacht. Warum mussten wir das machen? Naja, This is Unsafe funktionierte nicht mehr. Also Prism Element als auch Central benutzen HSTS und naja, da hast du schon mal häufiger das Problem, dass der Browser sagt, nein, ich lasse dich auf gar keinen Fall hier auf diese Seite.
Ja, genau. Ne? Und dann war der einzige Weg, also du hattest den Button nicht mehr, ne? Ja, ignorier das mal. Ja, dann musstest du tatsächlich so ins blind reintippen in den Browser, this is unsafe. Ich glaube, den Hack kannten auch nicht so wahnsinnig viele Leute. Also ich habe den ja erst kennengelernt.
Whatever, er hat halt funktioniert und wir haben dann gesagt, okay, das ist kacke, ja, da müssen wir mal ordentliche Zertifikate draufschmeißen. Dann hatten wir zu dem Zeitpunkt noch keine neue PKI, wir wollten das Zeug nicht aus der alten PKI provisionieren, dann hatten wir irgendwann eine schöne neue PKI gebaut und ja, dann ist die irgendwie jetzt dann letzte Woche dann doch die Hutschnur geplatzt und gesagt, ja, ich mach das jetzt.
Ja, bevor ich anfangen muss, jetzt wieder andere Browser rauszuholen als den Edge, also tut mir leid, da bin ich zu alt für, ja, also wir sind da ja mit aufgewachsen, oh, die Seite geht nicht, ja, da muss ich es mal mit dem Firefox versuchen. Ah, geht die da nicht? Ja, muss ich mit dem Internet Explorer versuchen? Nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf.
Also ein kurzer Exkurs dazu, das ist ja tatsächlich so, ne? Also ich erlebe das ja auch heute immer noch wieder in meinen Kundenumgebungen, dass die IT den Mitarbeitern teilweise drei verschiedene Browser bereitstellt, nämlich einen Edge, einen Firefox und noch einen Chrome. Mit dem Ergebnis, dass alles irgendwie alt und ranzig ist.
Es ist vor allen Dingen, kriegst du doch gar nicht alles gleich reglementiert.
Ja.
Nimm Edge, da kannst du Gruppenrichtlinien für bauen und gut. Ja, du kannst sie auch für Chrome bauen und dann bei allen neuen Versionen kannst du neue ADMX-Templates rausrollen oder was hast du vor? Nee, genau, machst du Edge, alles fein, ja. Also,
ich war Microsoft sehr dankbar dafür, als sie damals gesagt haben, wir schicken den IE in Rente und wir machen jetzt was Neues auf Basis von Chromium. Das war ja so,
ich sag mal, der erste Edge, den kannst du ja vergessen. Ne? Total vergessen. Ja. Richtig vergessen. Das den war Legacy schlimmer Edge. Das war schlimmer als Internet Explorer. Aber das hat sich schon gemacht, ja.
Definitiv. Klammer zu. Du hast Zertifikate bei Prism Element und Central getauscht.
Ja, und dann denkst du so, nö, das dürfte ja gar nicht, das ist ja gar nicht so schwer. Spoiler, es ist gar nicht so schwer. Also, ne, also üblich, man stellt ein übliches Webserver-Zertifikat zur Verfügung, man guckt, dass die Namen passen, dass vielleicht IP-Adresse drin steht und fein. Und dann gibt es tatsächlich einen Punkt im Menü, ne, unter Security, SSL Certificates, wo du das einfach hochlädst und fein. Warum reden wir jetzt überhaupt darüber, wenn das ja so schmerzfrei ist? Ja, weil ich da im Internet ganz fürchterlich verunsichert wurde. Wenn man das nämlich irgendwie einfach mal so googelt, dann ist einer der ersten Google-Treffer, da findet man einen schönen Blog-Eintrag, wo das beschrieben wird und da steht da so ein kleiner Satz, ja, wenn das Zertifikat importiert hast, dann startet das Cluster neu und ich denke so, was?
Genau, das ist so einer dieser Momente. Cluster startet neu? So, das meinen Sie jetzt nicht ernst, oder?
Nee, warte.
Es steht da, so. Sie meinen das nicht ernst.
Dann habe ich den offiziellen Nutanix KB-Artikel stattdessen mir angeguckt und da steht drin, dass das Interface-Gateway neu startet. Und ich in meinem Hinterkopf geforstet und da noch meinen Unterlagen geforstet von der Komponente Interface-Gateway habe ich noch nie gehört. Hast du davon gehört?
Nein.
Mir jetzt noch ich habe die Nutanix-Bible rausgeholt. Genau. Da steht auch nichts von dem Interface-Gateway drin. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meinen. Nichts. Also das Einzige, ich habe mich dann am Ende an das gehalten, was in der GUI drin steht, nämlich, wenn du das Zertifikat hier hochlädst, dann geht deine Prism-Session fliegen. Und ich dachte, das gut. Ist mir klar.
Egal.
Genau, deswegen habe ich das einfach mal gemacht, trotz, wie war das noch, FAT im Internet? Fear, Uncertainty and Doubt.
Oh ja, das erinnert mich jetzt gerade schon wieder an diese fürchterlichen Grabenkriege, Nutanix, AOS versus Visan.
Da gab es auch sehr viel FAT.
Genau, aber jetzt haben wir auf jeden Fall da schöne Zertifikate drauf, wie sich das gehört. Mhm. Ich meine, ne, sollte man sowieso immer machen. Das wird ja wahrscheinlich auch in Zukunft schlimmer werden. Das Problem ist halt tatsächlich, dass viele Komponenten es einem nicht wirklich einfach machen. Mhm. Ich meine, ja, ich habe mir auch schon den Arsch daran gebrochen, ILO an SCEP anzubinden. Ja, das geht. Mhm. Ja, dann hast du auf den Dingern auch vernünftige Zertifikate. Das geht ja weiter mit Switches, ja. Bei Switches würde ich ja heute auch sagen, Alter, du kriegst da kein Zertifikat drauf. Wir machen einfach deine scheiß WIP-GUI aus, ja. Die braucht keine Sau. Ausmachen und gut ist. Mhm. Und bei allem anderen muss man da mal gucken. Da jetzt auch nochmal, nachdem wir ja dann neue Zertifikate hatten, hast du dann auch noch was anderes sehr Nettes gemacht, nämlich die Anbindung des Prism Central über SAML an Entra. Fand ich ja schon sehr nice.
Also lange Zeit war ja bei Nutanix wohl nur ADFS als Identity Provider möglich und seit einer Weile, ich weiß nicht genau seit wann, geht es halt auch mit Entra. Entra-ID mit ein paar Klimmzügen. Ne? Das kann ich gleich nochmal. Warum machen wir das überhaupt? Wir wollen Airbag haben. Wir wollen maßgeschneiderte Rollen für die Personen zur Verfügung stellen. Und wir wollen keine Active Directory-Anbindung haben.
Exakt.
Ja. Warum nicht? Weil das ist eigentlich nur, Active Directory-Anbindung ist historisch einfach nur Convenience. Ja. Was macht es das unsicherer?
Richtig.
So, hast du nämlich irgendwie, ist das AD-Konto kompromittiert, hast du gleich dein Hypervisor mit kompromittiert. Ist Murks.
Genau. Ja? Warum, jetzt könnte man die Frage stellen, warum ist denn Entra jetzt besser?
Warum ist Entra nicht besser?
Nee, warum ist Entra besser?
Warum ist Entra besser?
Ja, weil, ne, ich meine, du musst das Zeug ja ins Internet lassen und hin und her. Naja. Bei Entra fällt es halt deutlich leichter, da Policies draufzusetzen, sei es Conditional Access, sei es Zugriff nur von bestimmten Endgeräten, sei es NFA.
Ja, plus ich kann selbstverständlich auch Cloud-Only-Konten, die in der AD gar nichts machen können.
Korrekt.
Ja, und wenn ich das darauf eingrenze und irgendwie schlau so berechtige, das ist dann doch wieder fein, ne? Das sind getrennte Welten im Wesentlichen.
Genau. Also ich würde jetzt nicht irgendwie hochprivilegierte Konten über Entra bereitstellen, aber wenn das halt so ein bisschen ist, so ja, hier, ne, du darfst eine Konsole zu einer VM öffnen, du darfst einen Snapshot machen, dann halte ich das für die bessere Alternative, weil ganz ehrlich, ein ADFS willst du dafür jetzt auch nicht aufsetzen.
Ja.
Das ist schon ein bisschen
richtig, pain. Richtig, ne? Plus, ja, es gibt so Default-Rollen, die man auch verwenden kann. Der Viewer zum Beispiel ist ja auch eine Rolle. Warum nehmen wir nicht die? Ja, weil der kann eine Sache nicht, die aber kritisch ist, nämlich der kann nicht auf die VM-Konsole. Und wir hatten halt jetzt hier den Fall, dass wir eben einen eingeschränkten Zugriff jemandem geben wollten. Der braucht aber Zugriff auf die VM-Konsole. Insofern war diese Rolle einfach auch nicht geeignet, ne?
Genau.
Ja, was, ja, es war jetzt einladend, ne? Wie funktioniert das? Ja, also du fügst den Identity Provider hinzu, da fällt aus dem Nutanix Cluster, kannst du unten klicken, fällt ein Metadatum XML raus, ne? Wie man es kennt. Das fügst du in eine Enterprise Application, die du vorher anlegst, lädst du dieses Metadaten XML hoch. Soweit alles fein, du guckst dir vielleicht die Claims nochmal an, da habe ich aber nicht mal viel geändert dran. Und dann denkst du, okay, jetzt im zweiten Schritt muss ich dann in das Nutanix-Cluster ein Metadaten-XML importieren. Nicht so wunderbar, ne? Klickst du in der Enterprise-Application, ne? Lädst du die runter, will die hochladen in Nutanix, funktioniert nicht. Kommt irgendein Fehler, so Encoding. Dann ein bisschen hin und her geguckt, steht halt in dem XML oben im ersten, im Starter-Tag, Encoding UTF-8 drin. Ich denke so, just a hunch, habe ich mal rausgelöscht. Ließ sich dann hochladen, funktionierte aber nicht. Ne, ließ sich dann hochladen, es gab keinen Fehler mehr, ne, so weit, so gut. Also Encoding muss man da wohl rausnehmen. Und bis ich dann durch ein bisschen hin und her lesen und irgendwie auch tatsächlich Posts wieder auf Reddit, wo Leute das gleiche Problem hatten, rausgestellt hat, okay, du musst eine bestimmte URL in dem XML, nämlich die Single Sign-On URL, die kommt zweimal vor, musst du ersetzen durch das, was dir in der Entra-Application als User-Access-URL angezeigt wird. Und wenn du es dann hochlädst, funktioniert es alles top.
Genau. Vielleicht an der Stelle noch der Vollständigkeit halber. Natürlich muss Prism Central ins Internet kommen, aber das lässt sich halt auf, ich glaube, 2 oder 3 URLs müssten das sein. Entra hat ja feste IDP-URLs und da muss das Ganze nur hin. Also das lässt sich dann an der Stelle schon relativ gut einschränken, wobei ne, Prism muss ja sowieso wegen Updates ins Internet, dann wegen Remote Support, bla bla bla. Insofern so ein paar Regeln ins Internet hat man dann eh, aber das kann man ja auch alles schön zeitgesteuert machen und so weiter. Bin ich mittlerweile so ein großer Freund von. Dass wenn man weiß, dass der Kunde sowieso nur zwischen 8 und 18 Uhr arbeitet, dann muss da nachts auch nichts ins Internet. Jetzt könnte man ja fragen, warum denn überhaupt VM-Konsole, wenn man doch schönes RDP hat?
Das sehe ich ja nicht ernst jetzt.
Wieso? Du hast mir doch jetzt sogar gezeigt, dass wir RDP ohne Zertifikatswarnung hinbekommen.
Ja, absurderweise habe ich mich mit der Frage noch nie befasst. Ich habe immer einfach geflissentlich so Zertifikatswarnung RDP, denke so, da muss es irgendwie mal so einen Weg drumherum geben. Aber es hat mich nie so sehr genervt, dass ich das mal irgendwo ändern wollte bei irgendwie. Außerdem haben wir bei so manchen Kunden auch im Serverbereich dann über die Windows-Verbindungssicherheitsregeln IPsec auf RDP draufgelegt.
Oh, hold on, da das kommt es eh nicht. Machen wir gleich noch. Da habe ich nämlich noch.
Ja, IPsec auf. Ja, natürlich. Ja, ja. Du kannst du viel mit machen. Da kommen wir gleich nochmal hin. Und da fällt es auch nicht auf, weil da ist das Zertifikat, ich weiß nicht, ich glaube, es kommt einfach gar nicht auf. Also, interessiert keinen.
Nee, genau, ich glaube, es kann sein, dass er das sogar dann ohne Zertifikat macht, weil ist ja eh dann IPsec verschlüsselt.
Genau. Ich habe das jetzt rausgesucht, wie man das macht. Ist überraschend einfach und ein totaler No-Brainer. Und ich frage mich, warum haben wir das nicht schon früher gemacht?
Ja genau, fängt natürlich damit an, du brauchst natürlich ein eigenes Certificate-Template mit einer speziellen Key-Usage.
Wir setzen natürlich eine vorhandene PKI voraus, ja.
Genau, richtig. Also braucht man ein neues Zertifikatstemplate, was man entsprechend konfigurieren muss, was da die richtigen Namen und so weiter drin sind und Schlüsselverwendung und hin und her. Man braucht dann halt auch eine XML-Key-Usage, speziell für Remote Desktop.
Ja, du kannst entweder Server Authentication verwenden oder aber eben eine spezielle andere Key Usage, die ist nicht in der CA, also die bringt die nicht mit, aber die kann man halt hinzufügen.
Ja, kein Problem. Ja, aber das bestimmt willst du ja möglicherweise nicht, weil die Key Usage Server Authentication, das hast du ja zum Beispiel auch bei Webservern und so weiter.
Genau, und also so ein IIS, der krallt sich denn schon mal.
Genau.
Ne, so ein Zertifikat, und das will ich eigentlich nicht. Ne?
Richtig. Und deswegen muss man halt darauf achten, dass man diese Key Usage, also, so, also ne, auch bei Zertifikatsvorlagen, wo Client Authentication drinsteht, Vorsicht, ja. Mhm. Also ruhig mal nachlesen, was die Sachen eigentlich machen. Also wenn ihr einen Server betreiben wollt, dann ist es immer Server Authentication. Wenn ihr ein Zertifikat für die Authentifizierung benutzt, dann ist es Client Authentication. Mhm. Und in der Falle eines Templates für Remote Desktop Services, keins von beiden. Ja.
Das Schwierige dabei, wenn man sich damit noch nicht so im Detail befasst hat, was mir immer wieder aufgefallen ist, die Standardvorlagen von einer Windows CA.
Sind alle für den Arsch.
Jein. Man nimmt immer diese Computervorlage und dupliziert die sich, um zum Beispiel für, weiß ich nicht, Computerzertifikat, EAP, TLS, Client-Authentifizierung. Ja. Da steht aber Server- und Client-Authentifizierung drin. Das liegt aber daran, dass die gar nicht dafür gedacht ist. Dafür ist nämlich das Workstation-Template gedacht. Da steht nur Client-Authentifizierung drin. Damit ist auch alles fein. Nur aber, weil da Computer steht, denkt man, ja, da muss doch jetzt hier der Computer mit gemeint. Da kommt das Notebook hier, ne? Das muss doch damit gemeint sein, oder nicht? Nee, das ist tatsächlich dann für, ne, da steht beides drin. Da steht Client und Server drin, und das ist ein bisschen doof. Also dieses Template ignoriere ich inzwischen geflissentlich.
Aber das ist ja auch bei dieser Vorlage für KDC, wo dann ich glaube, die Smartcard-Authentifizierung immer noch mit drin ist, die wir halt dann da immer rausnehmen. Also wir duplizieren diese Vorlage, das ist ja dann das Template, was wir benutzen, wenn wir
Domain-Controller
Zertifikate verpassen wollen, dann nehmen wir ja immer diese Vorlage, duplizieren die, aber wir löschen dann halt immer die Key-Usage für die Smartcard-Authentifizierung da raus. Einfach, weil die da nichts zu suchen hat.
Ja, wie kommt das zustande? Also ich überlege gerade, was für ein Szenario das sein könnte, wo das Sinn ergibt. Das ist der Domain-Controller.
Ich meine, das ist das Zertifikat für das Key Distribution Center. Also ich weiß nicht, was das da zu suchen hat.
Ne?
Also ich weiß auch nicht.
Das ist total seltsam. Also diese Zertifikatsvorlagen gerne nicht einfach nur um.
Nee, das kann ja auch ganz lustige Seiteneffekte haben. Wir haben das ja im Zusammenhang ZEPCES mit Read-Only-Domain-Controllern in einer DMZ erlebt, wo wir dann in den Firewall-Logs oder der Kunde sogar selber in den Firewall-Logs darauf gestoßen ist, dass die CA versucht, den Remote, also den Read-Only-Domain-Controller in der DMZ zu erreichen. Ne? Mhm. Der RODC möchte sich ein Zertifikat über ZEPCES holen, und dann ist das so quasi, der CES geht dann hin zur CA und sagt, hier, ich habe hier einen Certificate-Request für diesen Read-Only-Domain-Controller, und die CA sagt so, hold on, lieber RODC, willst du das wirklich haben? Wer bist du denn? Weiß dich mal aus. Und das bleibt natürlich in der Firewall dann hängen.
Eigentlich ist das total sinnvoll, aber steht halt nirgendwo.
Genau, es ist nicht dokumentiert.
Genau, es ist nicht dokumentiert,
aber es ist
und
definitiv,
du stehst halt
eine
da,
Template-abhängige Sache.
Ja, das passiert ja nicht bei anderen Templates, klar.
Also egal wie, man merkt an allen Ecken und Enden, dass die Windows CA total angeranzt ist an allen Ecken.
Wie schockiert warst du, dass der CES-Dienst, dass der Server, wo das draufläuft, sich nicht über CEP
ein Zertifikat holen kann. ich habe den Fehler natürlich erstmal bei mir gesucht, weil das war natürlich dann mein bevorzugtes Opfer für Tests. Und irgendwann dachte ich mir, Moment, warum funktioniert das nicht? Ich probier's mal auf dem anderen Server, da geht's. Und dann dämmerte mir, Moment mal, das stinkt nach, ist bei Design so, und stellt sich natürlich raus, ne? Guckst du beim CA-Papst gerade einen Egger persönlich nach, und er sagt, ja, ist so. Ja,
der hat uns auch schon so oft weitergeholfen.
Lieber Uwe, wenn du diesen Podcast hörst, schickst du uns ein Autogramm.
Bitte.
Sofort.
Gucken,
wir verlinken das auch mal. Also wenn ihr irgendwas mit Windows PKI und CAs zu tun habt, ist das Standardlektüre.
Auf jeden Fall.
Wobei eigentlich, also ich finde, es gibt ja einen interessanten Zusammenhang zwischen seinem Blog und meinem Blog. Beides ist ein riesiger Pile of Shame, ja. Es ist überall nur dokumentiert, das ist scheiße, das geht nicht. Wenn du das so machen willst, musst du das so machen, sonst geht's nicht.
Ja, häufig. Aber er hat doch einfach auch wahnsinnig viele Anleitungen, die ich unglaublich praktisch finde.
Ja.
Unter anderem auch für diese Sache mit den RDP-Zertifikaten.
Ja, sehr schön.
Was übrigens dann auch sehr trivial war, denn das Einzige, was du machen musst, ist eben dieses Template bauen, und dann musst du den Servern mitgeben, eine administrative Vorlage, Windows-Komponenten, Remote-Desktop-Dienste unter RDP-Host-Sicherheit, kann man tatsächlich den Template-Namen angeben.
Den Benutzer dann, um sich dann ein Zertifikat zu holen. Ja, wir kamen in der Diskussion ja dann mit Zertifikaten und RDP kamen wir ja drauf, weil diese Zertifikate macht man ja typischerweise dann auch maximal ein Jahr gültig, ne, irgendwie 6 Wochen vor Ablauf, dann erneuern. Mhm. Und wir haben dann so ein bisschen darüber diskutiert, ja, das ist ja eigentlich total sinnvoll, wir haben das ja auch bei Zertifikaten aus öffentlichen CAs, dass der Trend ja eher dahin geht, dass Zertifikate immer kurzlebiger werden. Mhm. Ja, also wenn ich sage hier, keine Ahnung, Let's Encrypt sind wir jetzt bei, keine Ahnung, 90 Tagen oder so, ne, 3 Monaten.
Ich glaube, ja.
Zertifikate mit Laufzeiten über einem Jahr kriegst du sowieso aus keiner CA mehr raus. Und trotzdem sehen wir halt in Netzen bei Kunden halt immer noch diese, wir haben hier ein CA-Zertifikat mit 40 Jahren Laufzeit und mein Webserver-Zertifikat mit 10 Jahren Laufzeit.
Hm.
Das willst du natürlich eigentlich nicht, weil gerade wenn du ein funktionierendes Auto-Enrollment hast, ist das ja eigentlich alles easy peasy, du brauchst dich eigentlich gar nicht drum kümmern, das wird alles gemacht. Außer ja, WinRM.
Ja, WinRM, WinRM, also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich finde WinRM über HTTPS echt hakelig. Also man braucht so viele manuelle Klimmzüge dafür, oder? Täusche ich
total
mich da?
Also nee, überhaupt. Also
irgendwas verpasse ich, also irgendwas weiß ich nicht darüber. Ich habe das Gefühl, das müsste einfacher sein.
Ja, es fängt ja damit an, dass du halt den Certificate Thumbprint ihm da mitgibst. Und ich sag mal, alle Dienste, wo du einen Certificate Thumbprint irgendwo hinterlegen musst, das widerspricht einfach dann einem simplen Auto-Enrollment, weil der ändert sich halt, Punkt. Und du willst natürlich WinRM auch nicht unverschlüsselt machen. Das ist ja auch scheiße.
Nein.
Ne?
Nein.
Also was machst du? Und da hattest du ja eine, wie ich finde, sehr charmante Idee und du hast es ja mit RDP auch schon mal gemacht. Die Windows Firewall beziehungsweise das IPsec oder den IPsec-Teil der Windows Firewall dafür zu nutzen, um halt ja, IPsec-Tunnel zwischen Windows-Servern zu bauen, um dort dann unverschlüsseltes WinRM drüber zu machen.
Ja, aus dem einfachen Grunde, das mache ich einmalig zentral in der GPO. Ich sage hier, ihr alle, ne, ihr unterhaltet euch jetzt mit IPsec, Kerberos authentifiziert, Computer und User und dann könnt ihr WinRM unverschlüsselt machen, so viel ihr wollt. Diese Geschichte mit authentifizieren, bevor eine Netzwerkverbindung zustande kommt, ich glaube, es gibt Fälle, wo einem das echt auch das Genick brechen kann. Also sollte man schwer aufpassen, was man damit macht. Aber als das Remote-Verwaltungsprotokoll von Windows finde ich da eine gute Anwendungsmöglichkeit. Weil im Zweifelsfall, wenn irgendwie deine Domain-Controller stehen oder bei dir brennt irgendwie die Hütte oder sowas, dann ist dir WinRM auch total egal. Dann gehst du da sowieso direkt auf DCs drauf.
Ja, geht nicht egal.
Ne, geht halt der Server-Manager nicht, kannst du halt nicht deine Remote-Power-Shells ausführen, wie auch immer. Ne? Das ist dann aber sekundär. Ne? Du kommst aber immer auf deinen Domain-Controller drauf und so weiter und so fort. Also es gibt durchaus Dinge, die man da nicht reinkapseln sollte, weil, wie gesagt, funktionierendes Kerberos-Bedingung ist, aber
du hast auch doch, du bist mit Sicherheit auch mal über einen Blogpost gestolpert. Ich guck mal, ob ich den noch irgendwo finden kann. Da hatte jemand dokumentiert, wie man die Kommunikation zwischen Domain-Controllern über IPsec absichert.
Boah, genau das halte ich für eine Scheißidee.
Ja.
Ja, also.
Ja. Also, ja. Ich glaube, in dem Blogpost ging es tatsächlich darum, also es gab da einen vernünftigen Use Case für und aber sie haben dann auch halt ihre Stolpersteine damit dokumentiert, nämlich das Problem fängt halt da an, was machst du, wenn alles aus ist?
Also ich würde mich da schlichtweg nicht trauen, das zu bauen, weil das dir halt im Notfall, im Katastrophenfall, glaube ich, echt das Genick brechen kann.
Ich versuche mal, ob ich den noch irgendwo finde, den gibt es bestimmt noch, dann verlinken wir den mal. Also ganz klare Ansage, don't do this at home, ja, also keine gute Idee. Ansonsten Windows Firewall, ja, zumindest der IPsec-Teil ist manchmal ganz praktisch, wenn man sich da einmal durchgenördet hat, kann man damit schon mal ganz lustige Sachen machen.
Es gibt natürlich so Nicklichkeiten, ne, über die ich mich auch jedes Mal aufs Neue aufrege. Standardmäßig, wenn du WinRM aktivierst, dann sind diese Default-Regeln dafür ja aktiv. Mhm. Ja? Jetzt brauche ich eine Gruppenrichtlinie, die sagt, ich hätte aber gerne die Verbindung nur, wenn sie secure ist.
Ja.
Die beiden anderen verschwinden damit nicht.
Ach, und die kriegst du ja auch nicht rausgeflickt.
Die kriege ich auch nicht rausgeflickt. Ja, weil Ne? Es sei denn, ich sage, ich überschreibe alle lokalen Richtlinien mit meiner GPO. Also du kannst ja einstellen, möchte ich meine GPO-Richtlinien mergen mit denen, die lokal eingestellt werden oder nicht. Und ich bin noch viel weniger ein Freund von der Einstellung nicht mergen, weil du dann halt für jede Software, die du installieren möchtest, die irgendwie einen Port aufhaben muss, eine eigene GPO bauen kannst. Genau,
vielleicht damals zum Kontext nur, damit ihr versteht, warum das ein Problem ist. Also wir alle kennen das, wir installieren ein Stück Software oder aktivieren einen Windows-Dienst, eine Rolle und da kommen Default-Regeln mit. Die stehen in der lokalen Sicherheitsrichtlinie des Computers. Mhm. Und dort ist auch eingestellt, dass diese Regeln mit Regeln, die über eine Gruppenrichtlinie kommen, gemerged werden. Mhm. Wenn ihr sagt, wir möchten das nicht mergen, dann zählt halt nur das, was per GPU kommt. Das heißt, alle Default-Regeln gibt es nicht mehr. Also wenn ihr es natürlich ganz hardcore haben wollt, ist das natürlich eine Idee. Dann habt ihr natürlich da total den Daumen drauf.
Wobei ich jetzt nicht weiß, ob, es sind ja sogar drei Ebenen. Du hast einmal den Dienst der Firewall, du hast die lokale SecPol und du hast die GPOs.
Ja, okay.
Und der Knackpunkt ist einfach nur, möchtest du den Firewall-Dienst, das was im Firewall-Dienst konfiguriert wurde, mergen mit dem, was per GPO kommt und dem, was aus der lokalen SecPol kommt. Das heißt, du kannst ja durchaus noch per GPO Sachen drauf flanschen und dann zusätzlich in der lokalen SecPol noch irgendwie Sachen da reinpacken. Aber das tut ja eine normale Standardsoftware nicht. Das heißt, du müsstest jede Regel nehmen, die so eine Software anlegt und die in die lokale SecPol übertragen. Und da bin ich persönlich zu faul für.
Ja, da machst du per GPO eine von jeder Quelle, jedes Ziel, jeder Port
erlaubt. Genau, ich mache einfach eine Any-Any-Regel. Mhm.
Wobei, da komme ich ja auch noch nicht drüber weg, dass die Windows Firewall tatsächlich kein Sorting hat, also keine Reihenfolge, wie sie die Regeln anwendet.
Nein, nein. Also ja, sie hat nur ein Deny über
ein Implicit, ja.
Genau. Also es hat, wenn du ein Deny für die gleiche Sache baust, dann zieht es Deny. Aber es zieht nicht das Secure halt. Das ist das, was mich stört.
Ach ja, auch da könnte man mal wieder.
Plus, ich kann auch nicht sagen, deny mir mal alles, was nicht secure ist. Das gibt's nicht, diese Einstellung. Du bist es dann deny, ein deny, ein deny. Also immer denied. Auch wenn es sicher ist.
Genau, also liebe Windows Firewall-Entwickler, wenn ihr das hier hört, meldet euch mal. Wir hätten
die lachen sich gerade schon unter den Tisch.
Wir hätten ein paar Vorschläge.
Was macht ihr damit? Dafür war das nie gedacht.
Macht die doch einfach aus.
Genau. Die war doch nur zum Ausmachen gedacht. Die war doch nur für Compliance-Zwecke.
Ja, sehe es aber heute immer noch, ne? Also ich sehe immer mal wieder Umgebungen, wo die Windows Firewall abgeknipst wird, wo ich mir dann auch denke,
Nein. Also es gilt für die Fortgeschrittenen. Die Fortgeschrittenen haben die aktiv, aber eine Any-Regel da drauf. Ja, alles zulässt.
Erinnerst du dich noch
an diese? Das habe ich in mehreren Umgebungen gesehen, falls sich jetzt irgendwer angesprochen fühlen soll.
Erinnerst du dich noch an diese eine Geschichte, wo wir mal einen Softwareanbieter bei einem Kunden hatten, der seine Software nicht ans Fliegen bekommen hat, per RDP auf der Kiste war und das für eine mega geile Idee gehalten hat, den Windows Firewall-Dienst zu stoppen?
Windows Server 2012 R2, ja, damals. Schon lange, lange her, ja. Der dann irgendwie der Meinung war, das ist ja alles hier, das muss die Firewall sein. Also wir hatten diese Firewall-Konfiguration, wir kennen das Produkt macht einfach, das hat einfach eine SQL-Backend, ne? Mehr Verbindung braucht das Ding nicht. In der Installationsanleitung vom Hersteller steht noch drin, mach die Windows-Firewall aus. Und wir so, nö, machen wir nicht. So, wir konfigurieren das jetzt einmal sauber hier, ne? 1433, hast du offen. Ne, kannst du dich verbinden mit. Ne? So, der war aber der Meinung, dass das nicht reicht. Und sich dann auf den Server draufgeschaltet, hat lokale Adminrechte und hat den Windows Firewall-Dienst ausgemacht.
Mit dem Ergebnis?
Woraufhin bei uns die Telefone klingelten.
Genau, weil, ne, ich glaube seit 2008 und Vista war das halt so, wenn dieser Dienst gestoppt wird, dann.
Seit XP war das schon.
Dann geht der Windows, dann geht die Kiste in Netzwerk in so einen Fail-Safe-Mode, dann geht da nämlich gar nichts mehr. Aha,
genau. Auch keine RDP-Verbindung mehr.
Genau. Er hat sich also dann seinen Ast abgesägt, auf dem er saß. Deswegen, also auch das ist halt eine Kackidee, ne? Aber das war früher auch total angesagt.
Ja. Ich möchte aber nochmal betonen, wir reden ja nicht über jeden so. Wir arbeiten ja auch sehr gerne mit Softwareherstellern zusammen. Wir reden nur über die so tun, als ob wir die Doofen sind. Weißt du, was genau. Ich meine? Ja, also die sagen, ihr macht hier zu viel Sicherheit, das brauche ich alles gar nicht. Doch, das braucht unser gemeinsamer Kunde. Jetzt lern doch einfach mal ein bisschen was dazu.
Genau, ich mag diesen Moment, wo ich sehe, okay, es geht gleich in die Hose und dann geht es in die Hose, dann denke ich mir, don't fuck the bull. Ja? aber es ist ja nicht so, dass wir dann da schadenfroh sitzen. Nein, wir helfen den Leuten natürlich dann schon aus der Patsche.
Wir hoffen auch immer, dass sie was gelernt haben dabei. Also ne, ist einfach, ne, wie man in den Wald ruft und so.
Ja, aber das ist ja, also ich glaube, das ist generell dieses Problem Security. Ich meine, wir sind ja keine Security-Bude, wir betonen das ja auch immer wieder. Aber ich glaube, bei allem, was wir machen, achten wir schon darauf, dass wir das irgendwie vernünftig konfigurieren, dass wir es nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen der Möglichkeiten sicher konfigurieren, ohne dass der Kunde da irgendwie uns noch mit der Nase drauf stoßen muss. Und natürlich habe ich auch ein riesengroßes Problem damit, wenn andere Firmen meinen Kunden under risk setzen.
Ja,
Bei mir klingelt das scheiß Telefon. Der Kunde sagt, wir sind hops genommen worden. Bei mir klingelt das Telefon, nicht bei euch. Und damit habe ich ein Problem.
Und prinzipiell, wir legen auch immer sehr viel Wert darauf, dass wir einigermaßen auf dem Laufenden sind. Wir gucken, was es an großen Sicherheitslücken gibt. Wir haben uns damit befasst, wie so Angriffe verlaufen, was für Angriffsvektoren es so gibt und so weiter. Da haben wir uns zumindest mal grundlegend mit befasst, weil wir in dem Umfeld arbeiten. Und wenn mir jemand erzählt, der eine Software schreibt, ja, er muss das nicht tun, dann tut mir leid, das sehe ich anders. Das sehe ich absolut anders, weil gerade solche Software ist dann nämlich meistens das Einfallstor.
Richtig.
Ja. Und tut mir leid, sehe ich einfach anders.
Ne? Das Ding, da bin ich ja dann auch, was zum Beispiel die Installation von Updates angeht, da, das ist ja auch mal so ein Punkt, wo ich dann den Kunden mal sage, also ne, ihr könnt gerne 30 Tage hinterherhängen, das ist ja durchaus so aus, was man so aus Enterprise-Umgebung kennt, so okay, ne, hängen halt einen Patch-Day hinterher,
außer
es gibt halt irgendwas, was halt sofort gepatcht werden muss, aber wenn ich dann halt auch beim Kunden Kisten sehe, die irgendwie seit Wochen und Monaten keine Updates gesehen haben, das ist immer so das Erste, wo ich dann sage, hier, da müssen wir dran. Das ist ja auch bei den Umgebungen, die wir als Managed Service betreiben, immer ganz wichtig. Und das ist auch tatsächlich das, was vielen Kunden, wo wir Teile der Infrastruktur oder möglicherweise das ganze Datacenter als Managed Service betreiben, so richtig krass auffällt. Ganz häufig hörst du dann irgendwann so, ja, Alter, ne? Wir brauchen nichts machen, ihr patcht hier alles durch, ihr macht, ihr tut, und so aktuell und gepatcht war unsere Umgebung noch nie. Weil lustigerweise ist ja genau die Installation von Updates immer das, was bei vielen IT-Abteilungen als erstes hinten rüberfällt, wenn sie zu viel zu tun haben.
Ja, natürlich. Es ist ja auch verständlich. Ne? Und deswegen ist das ja auch bei den Kunden einfach eine sehr gute Idee gewesen, dass sie gesagt haben, okay, wir machen diesen ganzen Infrastrukturkram, den lagern wir aus zu einem Dienstleister, weil da haben wir keine Zeit für. Ja.
So gegen Ende habe ich noch was mit Zertifikaten.
Warum sind wir denn abgebogen von woanders hin? Du hast noch was mit Zertifikaten.
Genau, ich gehöre ja zu den wenigen Leuten, die gerne und eigentlich ausschließlich S/MIME signierte E-Mails verschicken. Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich bin eine Instanz und die Leute sollen sich darauf verlassen können, wenn da ein Zertifikat, ein Häkchen, ein was auch immer an dieser E-Mail dran ist, dann kommt die auch von mir. Und das, ich meine, S/MIME ist schon scheiße. Das ist schon hässlich, ja. Also S/MIME ist wirklich auch bei vielen Kunden ein total missverstandenes Thema. Fängt schon damit an, wenn du heute halt dir Zertifikate für S/MIME klickst, dann wird der typischerweise der Private Key auf deinem Rechner generiert wenn du da nicht aufpasst, dann ist der nicht exportable und dann kriegst du das Zertifikat nicht von dem Rechner runter. Wenn es Terminal-Server waren, hast du den Salat. Ja? Alles schon gesehen bei Kunden. Deswegen bin ich da auch immer sehr vorsichtig, was das bei mir angeht. Ne? Ich gucke immer, dass der Key exportable ist. Der kommt in ich habe da eine verschlüsselte XCA-Datenbank, wo ich den nochmal ablege, weil wenn ich auch verschlüsselte E-Mails sende, ich brauche die alten Zertifikate, um meine alten verschlüsselten E-Mails zu lesen. Ja? Es ist ja nicht so, dass ich dann nach einem Jahr das Zertifikat austausche und dann komme ich in meine alten E-Mails dran. Nein, ne? Wenn die verschlüsselt waren mit einem alten Key, dann brauche ich diesen alten Key.
Wie viele Personen hast du schon oder wie viele Hilferufe hast du schon mal bekommen? Ja, hier, Kollegin hat neuen Rechner bekommen und jetzt kann die ihre ganzen E-Mails nicht mehr lesen. Was mache ich denn jetzt?
Tatsächlich ist das gar nicht so selten. Wir haben ja relativ viele Kunden aus dem Sozialwesen und da hast du es halt häufig, dass halt Kommunikation mit Behörden, also ich sage jetzt mal wirklich, die Bundesagentur für Arbeit ist da sicherlich ganz vorne mit dabei, aber eben auch mit Rentenversicherung und so weiter. Das sind häufig Sachen, die werden halt, wenn sie per E-Mail gehen, end-to-end verschlüsselt.
Ein Problem, was ich dabei eben auch sehe, ist, dass das für einen Endanwender, je nachdem wie gut die Anleitungen sind, so Arbeitsagenturen und sowas, tatsächlich ja selber umsetzbar ist. Das heißt, unter Umständen weiß die IT gar nicht, dass da E-Mails verschlüsselt werden zwischen dem Outlook und irgendeinem Empfänger bei der Arbeitsagentur. Ja, also wie soll dann die IT zum Beispiel dafür sorgen, dass dieser Key gesichert wird? Ne? Kann beliebig kompliziert sein. Ne?
Und beliebig kompliziert ist das Ganze auch, wenn es nämlich abseits von Outlook auf einem Rechner geht, nämlich wenn wir über mobile Endgeräte reden. Wir haben jetzt, also ne, du und ich, wir haben iPhones.
Ja gut, die
und,
native App ist ja
da,
easy, ne?
Genau, sehr lange habe ich die native App verwendet. Da wollte ich jetzt von weg. Warum, Spoiler Alert, da kommen wir gleich noch zu, warum ich davon weg bin. Hat nämlich einen sehr einfachen Grund. Und ich wollte auf die native Outlook for iOS App wechseln. Tja, turns out, das ist mit SMEM da ein bisschen kompliziert, weil diese App schert sich einen Scheiß um die Zertifikate, die in iOS hinterlegt sind. Gibt verschiedene Wege, wie du die Zertifikate da reinbekommst. Die einfachste ist, du nimmst ein PFX, schickst dir das per Mail, öffnest es in der Outlook-App und dann kannst du das Ganze importieren. Das führt aber dazu, dass dieses Zertifikat nicht trusted ist. Und jetzt fängt es an, hässlich zu werden. Stellt sich nämlich raus, du musst die CA, also die ausstellenden CA-Zertifikate, musst du Exchange Online bekannt machen.
Exchange Online bekannt machen.
Das ist das gleiche Verfahren.
Das brauchst du wie bei OVA.
Genau, das ist das gleiche Verfahren wie mit SMIME in OVA, dass man nämlich dann diese Zertifikate als Serialized Certificate Storage, also als SST-Datei, zusammenpacken muss, hochladen muss und dann warten muss. Jetzt hatte ich natürlich dann eine Reihe von Zertifikaten mit einer Reihe von CAs. Das hat mich also ein bisschen Zeit und Hirnschmalz gekostet, da die ganzen Zertifikate zusammenzusuchen, die in SSTs zu exportieren und dann halt nach Exchange Online hochzuladen. Aber wenn du das machst, dann geht's auch und dann habe ich jetzt auch wieder schön SMIME in Outlook für iOS.
Das heißt, das musst du auch tun, wenn du einen öffentlichen Aussteller hast?
Korrekt.
Das ist ja interessant, weil dann könnte man ja gleich eigene nehmen, oder?
Ja, dann hast du aber das Problem wieder auf der anderen Seite
ja.
bei den
Firmen. Gut, aber ne? Das heißt ja, wie stehst du dazu? Weil ich weiß, dass viele einfach dann ja so, keine Ahnung, aus der eigenen, manche haben ja diese, so eine Appliance irgendwo dazwischen, die Zertifikate aufstellt. Ja, und wenn du da nicht gerade irgendwie eine Managed CA dran geflanscht hast, dann gibt es da ja auch gerne mal so selbstsignierte, ne? So
genau.
von der PKI auf der Redox oder sowas, ne?
Selbstsignierte oder Zertifikate aus der eigenen PKI halte ich in dem Fall für, oder halte ich in einem Fall für valide, wenn du dich mit deinem Kommunikationspartner genau darauf geeinigt hast. Sprich, ne, da wurde auf höherer Ebene gesagt, alles klar, wir verwenden hier Zertifikate aus der eigenen PKI. Bitte gebt uns mal eure CA-Zertifikate, dann machen wir die hier auf unserem Clients Trusted, bla bla bla. Weißt du, wer das zum Beispiel macht? Aldi.
Stimmt,
Aldi
jetzt, wo du das sagst, wir
Aldi
hatten da mal
Zertifikate aus einer eigenen CA, die du als Lieferant dann halt bei dir importieren musst. Die erwarten von dir aber im Umkehrschluss, dass du Zertifikate, ich glaube sogar von ein paar ausgewählten CAs benutzt.
Ah, oh, okay.
Ganz ehrlich, ich bin auch ein Freund davon, weil die kosten jetzt auch nicht die Welt und mir ist das halt sehr wichtig, dass meine Mails signiert sind, damit eben auch die Leute wissen, es kommt von mir. Und ja, jetzt funktioniert es halt auch mit Outlook for iOS. Warum bin ich auf diese Outlook-App gewechselt?
Erzähl doch mal.
Wir kennen alle diese lustigen Transportregeln, die dafür sorgen, dass zum Beispiel deiner E-Mail ein Präfix hinzugefügt wird, extern. und ein Disclaimer in einer E-Mail hinzugefügt wird. Das macht man typischerweise über Transportregeln in Exchange On-Premise oder auch in Exchange Online. Das Ganze hat aber ein paar Nachteile. Zum einen macht es dir nämlich genau das S-MIME kaputt. Wenn du verschlüsselte E-Mails schickst, dann geht das nicht. Ja, aber eine Signatur geht kaputt bei einer E-Mail. Also wenn du eine signierte E-Mail schickst, die wird von einer Transportregel bearbeitet, ne, der Subject wird geändert oder es kommt was im Body dazu, kaputt. Ja, ist nicht mehr trusted. Das ganze Thema Threading in Outlook in der Ansicht funktioniert dann auch nicht mehr. Also ja, das ist halt unschön. Mhm. Jetzt könnte man ja fragen, warum hat Microsoft denn da nicht was Eigenes im Angebot? Turns out, haben sie seit 2021. Zumindest für Exchange Online besteht die Möglichkeit seit 2021, dass man ein External Tag hinzufügt. Ist tatsächlich ein PowerShell-Befehl in der Exchange. Ja, ja, es ist seit 2021, aber erst seit 2023 kann Outlook aus M365 das darstellen. Also die iOS-App konnte das immer, oder auch auf Android, das ging immer, Ova konnte das darstellen, aber das installierbare Outlook konnte das nicht darstellen. Und das geht erst seit, ich glaube, Mai 23.
Ist auch albern eigentlich,
ja, ist total
oder?
Albern, natürlich ist das albern. Aber man kann es relativ einfach, Exchange Online PowerShell und dann ist es ein Set External in Outlook minus Enabled $True, Ende. 24 Stunden warten und dann kommen da Mails rein, die einen External Tag haben. Das heißt, in der Ansicht steht dann auch drin, wenn man die Mail öffnet, hallo, die Mail kommt von einem externen Absender oder auch in der Ansicht am Ende von dem Absender im Fon-Feld steht dann auch external und das ist dann in Outlook, in Ova oder eben auch in der Outlook for iOS App taucht das dann auch mit auf. Also knipst es einfach an, macht eure Transportregeln aus, weil die machen halt im Zweifelsfall eher Sachen kaputt. Weil wir gerade das Thema Appliances ja hatten. Wie stehst du denn zu so Appliances, die dann am Perimeter Mails verschlüsseln und entschlüsseln? Weil, also so wie ich End-to-End-Encryption verstehe, ist das ja Murks.
Ja, eigentlich ja. Ja, wobei, es ist ja ein Schritt vorm Empfänger. Ja, wobei, nee, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich, es ist nicht End-to-End. Nein, es ist nicht End-to-End.
Aber ne, heute machen ja eigentlich alle Mail-Server TLS, also Mails werden in Transit eh schon verschlüsselt. Ich hatte das übrigens bei, als ich noch meine Mail-Server noch laufen hatte, 98-99% meiner Mails waren TLS verschlüsselt und das, was nicht TLS verschlüsselt war, war Spam. Also das ist heute echt, glaube ich, kein Ding mehr. Also ich würde auch heute jederzeit bei einem On-Premise-Mail-Server oder auch auf einem Mail-Gateway am Perimeter sagen, wenn ein Mail-Server meint, er macht kein TLS, dann lässt du das einfach sein. Dann lehnst du den einfach kalt ab.
Ja, was ich vielleicht noch ein bisschen anders sehe, ist das mit den hier öffentlichen Zertifikaten und den aus deiner eigenen PKI ausgestellten Zertifikaten, weil ehrlicherweise ist das ja eh noch ein, also die Plattformen, die ich kenne, so Arbeitsagentur oder sowas, die haben das eigentlich ganz gut automatisiert. Du lädst ja dann auch dein Root-Zertifikat einmal sowieso auf deren Plattform hoch, mit dem Public Key von dem User, der da verschlüsseln soll. Und insofern ist das ja total egal, ob du aus einer öffentlichen CA dein Zertifikat hast oder nicht. Und meines Wissens, und ich glaube, das ist halt auch häufiger so. Ich bin nicht im Bilde über Fälle, wo es heißt, du musst zwingend eine öffentliche.
Es ist ja einfach. Du hast durchaus einen Punkt. Denn bei S-MIME ist es ja so, wenn ich dir eine verschlüsselte E-Mail schicken will, dann brauche ich deinen Public Key.
Genau. Wenn du meinem Public Key nicht vertraust, dann hast du ein rotes Banner oben
genau,
in Outlook.
Dann funktioniert es eh nicht. Also das hatte ich aber, glaube ich, gerade auch schon mal erwähnt. Also wenn du eine überschaubare Anzahl Empfänger hast oder du einigst dich ganz konkret mit einem Empfänger oder mit einer Gruppe von Empfängern darauf, dass ihr Zertifikate aus einer eigenen PKI mitnimmt, das ist einfach. Zertifikate aus einer öffentlichen Zertifizierungsstelle haben natürlich einen Vorteil dort, wo ich vielleicht meinen Empfänger nicht unbedingt kenne, signierte E-Mails, also wenn ich E-Mails per se signiere, mein Empfänger muss halt dann die Zertifizierungsstellen kennen. Aber also per se ist da jetzt erstmal nichts falsch dran. Also das ein Zertifikat, dem ich nicht vertraue, das macht ja auch eine Verschlüsselung nicht besser oder schlechter. Also ja. Nur weil ich einem Zertifikat oder dem Aussteller eines Zertifikats nicht vertraue, heißt das ja nicht, dass die Verschlüsselung kaputt ist.
Genau. Ne? Genau.
Oder auch eine Signatur. Mhm. Eine Signatur ist ja nichts anderes als ein Hash. Mhm.
Also ich sag mal, in einer Welt, wo das Ziel wäre, dass ich mit jedem Mensch, mit dem ich schreibe, verschlüsselte E-Mails hin und her schicke, ergibt das sicher Sinn, dass ich sage, ich muss das aus einer öffentlichen PKI ziehen, aber das ist ja jetzt Stand heute gar nicht der Fall. Es ist ein eingegrenzter Kreis. Ne?
Ich möchte sowieso keine E-Mails mehr schreiben.
Du willst lieber faxen, ja.
Nee, ich möchte, weiß ich nicht, also ich gehöre ja zu den Leuten, die nur zu bestimmten Zeiten ihre E-Mails lesen. Also irgendwie morgens gucke ich mal rein und dann mittags halt mal oder abends und der Rest ist mir Wumpe. Und es kann halt auch schon mal passieren, dass mir Leute E-Mails schreiben und dann nach einer halben Stunde bei mir im Büro stehen oder per Teams nachfragen, wo meine E-Mail bekommen. Und dann muss ich halt sagen, weiß ich nicht, muss ich nachgucken.
Vor allem, sie schreiben dir per Teams, hast du meine E-Mail bekommen? Das muss ja, man sich also auf der Zunge Teams, zergehen lassen.
Also, ne, ich muss da schon sein, also Teams wäre schon meine bevorzugte Kommunikations.
Ja, doch, in der Tat. Wobei ich auch Teams ganz, ja, ich bin jetzt letztens ein paar Mal reingefallen. Nicht stören ist ja ganz toll, aber du kriegst dann wirklich auch keine Notifications mehr, also auch keine Meeting-Reminder mehr.
Und das hat dich stutzig gemacht.
Nein, aber ich habe ein Meeting verbimmelt.
Bist du so mausgerutscht auf Do Not Disturb?
Nein,
hast du dich
das war schon bewusst, weil ich wollte arbeiten. So konzentriert, weißt du?
Im Bett.
So richtig. Nein. Nein, ich habe leider ein Meeting verbimmelt dadurch.
Okay.
Weil eben die Notification nicht kam. So, Meeting wurde gestartet.
Vielleicht musst du dir noch ein weiteres Display bei dir im Homeoffice an die Wand machen, wo du dann deine Termine angezeigt bekommst. So wie am Flughafen, in so einer Halle, dann so dann hier, ne? 10.45 Uhr, Jour fix, bla bla bla, Boarding hat begonnen, cancelled, delayed.
Ja, wenn es noch mehr Meetings werden, dann wird das sicherlich Sinn ergeben, ja.
Ja.
Das ist fürchterlich. Hast du auch manchmal so an manchen Tagen das Gefühl, so jetzt ist mal gut mit Meetings, ich möchte jetzt gerne arbeiten?
Du, das Lustige ist ja, das ist ja bei uns typisch, oder ist ja bei mir typischerweise der Dienstag. Der Dienstag ist ja auch ein Tag, wo ich immer im Büro bin. Ja, da haben wir ja. Team-Meeting, da habe ich hier auch. One-on-Ones und so weiter. Und das ist ein Tag, da komme ich, also den habe ich ja auch in unserer lustigen Planungstabelle, habe ich den einfach geixt. Das ist ein Tag, da brauche ich mir gar keine Termine machen. Das schaffe ich eh nicht wegen den ganzen Terminen. Dafür habe ich den Rest der Woche halt in der Regel außer so ein paar Jofix-Sachen relativ wenig Calls, die unbezahlt sind.
Ich will mir auch Tage xen, aber das darf man wohl nur als Geschäftsführer.
Ja, Moment, Spitzenkind. Also einer muss hier auch nochmal arbeiten und Geld verdienen, ja?
Nein, alles gut, mir geht es gut. Ich wollte es mal, muss ich jetzt noch hinterher schieben. Alles fein, ich darf mir sogar Tage xen, wenn ich will.
Ja, es ist ja,
oh
ne?
Mann.
Aber nein, also bevor jetzt hier irgendwie der falsche Eindruck entsteht oder so. Nein, also ich glaube, wir sind da, was Autos angeht und so und Homeoffice-Regelung und so weiter, da sind wir schon relativ human
sehr
hier.
Sehr feiner Laden.
Das ist, ich glaube, alles vertretbar.
Ist doch so viel auf Reddit unterwegs. Manchmal.
Ja,
zeitweise.
Ja, schon. Also das ist ja sowieso, wenn man anfängt, mich zu googeln, dann findet man dummerweise relativ viel, weil ich ja schon sehr lange in diesem Internet unterwegs bin.
Das ist ein Distributed Brag Document, ja.
Genau, richtig. sei es Blogs, sei es Foren, wenn man so ein paar Namen oder Avatare, Usernamen von mir kennt, dann findet man halt relativ viel. Und was viel schlimmer ist, ich war ja damals TM, als ich noch jung und knackig war, war ich ja auch in diesem Usenet unterwegs, ja, wo man mit Klarnamen gepostet hat, wo man sofort auf den Arsch bekommen hat von irgendwelchen Fascho-Admins, wenn man da falsch zitiert hat oder die Leerzeichen also an der falschen Stelle waren und so weiter. Und ich fand das mal sehr creepy. Ich war mal längere Zeit bei einem Kunden in Düsseldorf und da gab es einen anderen externen, der hieß lustigerweise auch Patrick. Ne? Schöne Grüße gehen raus in den Norden. Ich weiß gar nicht, ob er das hier hört. wir kannten uns, wir sind uns dann noch nicht selber über den Weg gelaufen, wir kannten unsere Namen, ja, bis es dann mal ein Meeting gab und irgendwie waren wir beide zu früh da und dann haben wir uns halt auch dann in Person mal kennengelernt, ein paar Tage, ne, wir sind uns halt noch nicht über den Weg gelaufen. Und er saß dann und sagte, ach, du bist der Patrick Terlisten, naja, ja, und dann fing er an zu zitieren, ja, ach so, ja, da hab ich dich mal gegoogelt und dann habe ich auf Xing das gesehen und ach, das, du hast vor, keine Ahnung, 1900 oder keine Ahnung, 2001 hattest du mal ein Usenet-Post, wo es darum ging, wie man einen Herd anschließt und ich denke mir so, Alter.
Das ist creepy, das ist creepy.
Das Internet vergisst nicht und ja, auf Reddit bin ich tatsächlich auch ein bisschen unterwegs, aber da benutze ich tatsächlich andere Namen.
Ich weiß. Scheiße. Hast du gedacht, ich hätte den nicht gefunden?
Nein. Nee, aber auch so Foren und so weiter. Ne? Das Internet vergisst ja nicht.
Nein, ja, ich mache da ja nicht so viel. Aber Reddit finde ich immer ganz spaßig. Ich habe da auch, ich sammle mein Karma einfach nur, dass ich Leuten auf Aruba Network weiterhelfe. Aber letztens auch noch, ne? Ist jetzt nicht gerade der Aufreger der Woche, aber gut, ja, es neigt sich so dem Ende. Vielleicht ist es auch der Aufreger der Woche. Wo dann ein Post da war, so, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich habe hier einen HPE 5390 und ich habe hier WLAN hier. Ich wollte nur ein WLAN klonen und habe einfach nur die Zeilen kopiert, um dieses WLAN zu klonen. Und dann war mein Switch down, also ganze Prot down, also ganzes Server WLAN down. Und ich denke so, Moment. Was kann da passieren? Moment mal. Was hast du denn genau gemacht? Kannst du mal genau sagen, was meinst du mit Klonen? Ja, was hast du getan? Ja, er hätte einfach nur das, was da für WLAN steht, ne, das hätte er genommen und kopiert und dann halt wieder aus WLAN 100, WLAN 200 gemacht und das hinzugefügt. Und ich sage, das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil eine 5390 Comware, ne, das ist ein WLAN, da steht ja nichts drin in der WLAN-Definition, außer im Name. Mhm. Ja, so, damit es interessant wird, musste halt die Ports anpacken. Da gab irgendwie vorne und hinten keinen Sinn und der ließ sich dann alles aus der Nase ziehen. Ne? So, ja, aber erzähl mir doch mal, zeig mir doch mal die Zeilen, die du kopiert hast. Also was ist passiert? Ja, da wo WLAN halt. Ne? So die WLAN-Definition. Ich denke so, Alter, du willst dir doch nicht helfen lassen, oder? Möchtest du jetzt verstehen, was dein Problem ist? Und dann fing er an, ja, und dann hier auf THK 1 und ich denke, Moment mal, auf THK 1, so, da sind, ne, da sind, THK 1 stand da drin und keine Ahnung, ich denke so, Moment, THK 1? Da wird doch keiner seine Bridge Aggregation THK 1 genannt haben, oder? Weil auf Comware heißt das Ding einfach
sagen,
nicht
wäre auch
Trunk.
Comware auch ganz untypische Benamung.
Genau, ne, bis ich dann irgendwann ganz am Ende, nachdem ich da irgendwie 3-4 Posts mit dem hin und her geschrieben habe, stellt sich dann raus, er hat halt, nee, ja, dann habe ich mich mit der Modellnummer vertan. Ich denke so, geh doch weg, dir helfe ich nicht weiter, ey. Dich merke ich mir.
Aber, also das ist ja schon lustig, ne, weil Reddit und auch die ganzen Subreddits, das ist natürlich ein, du hast ja wirklich zu jedem Thema da irgendein Subreddit. Und das waren früher natürlich einzelne Foren, die auch immer gehostet wurden. Also ich war unglaublich lange Linux-Foren aktiv oder auch damals noch das HP ITRC, das also HP eigene Forum, unglaublich lange aktiv gewesen. Und klar, das so wie halt für die Boomer das Internet Facebook ist, ist halt dieses ganze Thema Foren und so weiter oder Usenet noch früher, heute Reddit in vielen Stellen. Also dieses klassische, keine Ahnung, Board oder Forum, das gibt's ja so nicht mehr. Ne? Mhm. Das bindet sich ja auch heute keiner mehr ans Bein. Aber ja, doch, ich habe das eigentlich von Anfang an, ob das Usenet war oder später noch auf Foren, ich habe da immer sehr viel Spaß daran gehabt, mein Wissen zu teilen. Das war sicherlich auch ein Großteil oder hat einen Großteil ausgemacht, warum ich angefangen habe, einen Blog zu betreiben. Und natürlich, auf der einen Seite helfe ich natürlich auch sehr gerne Leuten, auf der anderen Seite muss ich auch schon gestehen, natürlich spaziere ich in dem einen oder anderen Subreddit mit Streichholz und Benzinkanister durch, um einfach nur Brände zu legen. Das Trollen gehört halt schlicht dazu. Vor allen Dingen, wenn halt gerade unter R-Finanzen wieder irgendwelche, ich verdiene 200.000 bei 20 Stunden in irgendeinem, weiß ich nicht, Facebook, Amazon, Netflix, was weiß ich, Konzern daherkommen. Aber gut, ne, auch streiten will im Internet gelernt sein.
Ja, ja.
So, guck mal, wir wollten doch eigentlich nur eine kurze Folge machen. Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde voll.
Ja, wir haben eigentlich nur geplaudert, ne? Hatten wir noch Tee?
Muss Nein. auch mal sein. Ja, ich werde das, ich werde da schon passende Kapitelmarken draus machen. Übrigens, Entschuldigung, dass die beim letzten Mal doppelt waren. Mir ist das dann nachher auch aufgefallen, aber ich hatte dann keine Lust mehr, diese Folge nochmal zu veröffentlichen. Ich hatte sie natürlich schon im MP3 drin, habe sie dann nochmal bei Podigy dazu geflickt. Kommt nicht wieder vor. In diesem Sinne, guckt mal in die Shownotes, wenn ihr Sticker haben wollt. Bitte bewertet uns mal auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Ob das Spotify ist oder Deezer oder vor allen Dingen Apple Podcasts. Ganz wichtig, schön 5 Sterne vergeben, Like, abonnieren. Das hilft uns, dass dieser Qualitätspodcast hier weitere Hörer gewinnt. In diesem Sinne würde ich sagen,
vielen Dank fürs Zuhören.
Bleibt gesund, habt Spaß am Gerät und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.